Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Ja, guten Tag, liebe Zuhörer und Zuseher. Wieder zu einer Ausgabe von Installateur TV. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, und zwar Installateur trifft Draufankehrer. Mein Name ist Herbert Bachler und meine Gäste, die da sind, darf ich herzlich begrüßen, den Harald Heidler. Wir haben uns geeinigt, dass ich Harry zu ihm sagen kann. Ja, und der Florian Heidler, der uns auch spannende Themen liefern wird, spezieller was den Nachwuchs betrifft. Aber kommen wir gleich zu eng. Florian, stell dir mal kurz vor, wer bist du, was tust du und was motiviert dich für den Beruf?
Ja, grüß euch. Also ich bin der Florian Heidler, 20 Jahre alt, habe Rauf und Kehrer gelernt, also bin jetzt Geselle, habe jetzt einmal ein Jahr in Hartberg im nicht elterlichen Betrieb gearbeitet, weil ich im elterlichen Betrieb gelernt habe. Mhm. Also ich bin die zweite Generation daheim und jetzt bin ich wieder zu Hause im Betrieb und wir früher oder später in Meister aufhören.
Ah, okay, also große Zukunft vor dir. Harry, wenn du das so siehst, der Junior, wenn ich da fließend übergehen darf, das ist doch schön, wenn man weiß, dass wer in deine Stapfen tritt, oder?
Ja, das denke ich, absolut. Das ist, war nicht einmal geplant. Er hat zuerst IT machen wollen und hat aber gesehen, im Handwerk, das gilt für den Installateur, für den Schornsteinfeger, für alle, dass man gleich Erfolgserlebnisse hat.
Aber jetzt gehen wir mal zu dir selber. Wer bist du, Harry? Du hast ja eine tolle Funktion und eine große Verantwortung. Wer steckt hinter Harry Heidler?
Ja, ich bin der Harry Heidler, bin aus Irtning, habe Rauf und Kehrer gelernt, habe oft einmal einen Ausflug gemacht, dass ich im zweiten Bildungsweg Kölner gelernt habe, bei der Vier-Sterne-Gastronomie, wo ich heute noch profitiere mit dem Dienstleistungsgedanken und bin wieder zurückgekommen, bin Meister geworden und bin in der ersten Generation Rauf und Kehrer Schornsteinfeger. Mhm. Wobei ich habe mich immer sehr für Energieeinsparung, für Bauphysik interessiert und habe 2004 schon angefangen mit Blower-Door-Tests, mit Energieberaterausbildung und habe 2012 ein Ingenieurbüro gegründet, die Blower-Tech GmbH, wo wir 6 Gesellschafter sind und österreichweit agieren. Und die Spannende ist bei unserem Handwerk, dass du einfach die Hygiene drin hast, den Brandschutz drin hast, die Behaglichkeit drin hast, die Gesundheit drin hast. Und da sind wir halt in der Messtechnik und in der Beratung sehr stark.
Was mir halt auffällt auch aus der Vergangenheit, der Rauffangkehrer oder Schornsteinfeger, er hat ja immer so das positive Image ja, draußen des Glücksbringers. Wenn der Installateur kommt, ja, der kostet halt oft viel Geld, was man so hört. Ich sage das jetzt einmal so provokant, es gibt da oft Schnittstellen, es gibt da, die deren sehr gut mit dem Installateur zusammen von der Schnittstelle und Ding. Was den Schornsteinfeger betrifft, so mit dem schwarzen Mann, sagen wir mal, dieses Image, ist es da vorbei? Ist es inzwischen angekommen, dass ihr eigentlich viel mehr seid, so als wir das in Kaminkerz, in Ofenkerz? Dazu einmal was, was ist heute der Schornsteinfeger, für was steht er?
Ja, die Betriebsinhaberinnen sind natürlich verschieden und haben verschiedene Interessen. Wichtig ist aber, dass der gesetzliche Auftrag erfüllt wird, was einfach der Brandschutz ist, was die Sicherheit betrifft, was aber die Datenerfassung fürs Land Steiermark betrifft oder für die anderen Bundesländer, dass man einfach weiß, auch für die Einsparungen, was in Paris und Marrakesch beschlossen worden ist, dass man sagt, man hat einmal eine Ausgangsbasis, ein Fundament, die Energie brauchen wir jetzt und wo wollen wir hin? Und da brauche ich mal Daten und wie kommen wir halt in jedes Haus und können das machen. Und was ganz toll ist mit der Jugend, wir haben so viele Leute, die was Hotels gemacht haben, die was Studien gemacht haben, die was die zukünftigen Betriebsnachfolgerinnen sind. Die haben teilweise Hofner gelernt, Installateur gelernt und so. Und auch der Florian will nochmal einen zweiten Beruf lernen, bevor er seinen Meister macht, dass man einfach eine Generation hat, die was sehr breit aufgestellt ist. Mhm. Und das Vertrauen ist da bei der Kundschaft und der Installateur ist für uns der wichtigste Marktpartner.
Meine Wahrnehmung ist draußen, wir haben auch darüber schon im Vorfeld geredet, in Deutschland macht jetzt zum Beispiel den Kundendienst sehr stark der Anlagenmechaniker, Installateur. Und in Österreich ist es sehr stark da der Schornsteinfeger bzw. der Werkskundendienst. Natürlich der Installateur auch, aber ihr seid in Österreich, habt ihr da eine stärkere Position. Wo gibt es da die Schnittstellen und gibt es auch dort und da Probleme oder wo sollte der Installateur eingreifen und wo ist die Grenze, wo der Schornsteinfeger eben eingreifen sollte bei so einer Anlage?
Bei uns ist so, dass gerade das Land Steiermark war nicht umsonst die grüne Mark. Da war der Umweltgedanke immer schon wichtig und der Millimeterverbrennungsrückstand sind ca. 6% Verlust. Und wenn du 3-4 Millimeter drauf hast, bist du gleich mal über 20%, was der Betreiber, ohne dass er es merkt, mehr braucht. Und darum, dann wird die Anlage kehren und überprüfen und schauen, dass halt einfach minimaler Verbrauch da ist. Mhm. Und der Installateur profitiert schon davon, weil es gibt ja durchaus einen Facharbeitermangel und die können wir mit installieren und mit der Wartung kaum nach, dass eine Berufsgruppe hat, wo sie mal hinschaut. Und wenn halt Mängel sind, wenn halt was nicht rund läuft, wenn halt die Werte nicht passen oder eine Anlage nicht gut funktioniert, dann sagen wir zum Kunden, du hol den Installateur, das, was der Hausinstallateur ist, oder den Werkskundendienst und das wird das und das richten. Mhm. Da gibt es einen Hintergrund und Erklärung, das sind gewachsene Strukturen, die haben wir sogar in Österreich mit dem Föderalismus, mit den Kehrordnungen und mit dem gesetzlichen Auftrag, dass einfach so ist, dass der steirische Raufangkehrer den Auftrag gekriegt hat, dass er bei der Anlage ist und dass er es überprüft. Mhm. Und die deutsche gesetzliche Lage für Schornsteinfeger ist vor allem reine Sichtprüfungen. Mhm. Die sind weder vom gesetzlichen Auftrag in der Messtechnik noch in der Kehrung bei der Anlage drin. Und jetzt ist es natürlich über Jahrzehnte so gewachsen. Das ist auch spannend mit der Jugend, was wir über Erasmus sehen können. Wenn die sind teilweise, haben es begleitend Studium über Energie oder so. Da kommen wirklich die besten Leute rein. Und die sagen, was die für Freude haben, dass sie mal eine Anlage zu legen können. Und das sagen, das ist kein Hexenwerk. Mhm. Weil die lernen das in der Ausbildung gar nicht so intensiv wie wir.
Weil wir gerade dabei sind und weil ich das aussehe, es geht da inzwischen sehr, sehr ins Detail und ich habe mir ein paar Dinge vorbereitet, gemeinsam auch in Absprache mit dir, wo man einfach sieht, wie sehr halt auch der Schornsteinfeger gefordert ist. Ich habe da ein Thema stehen, Florian, wo ich dich auch frage, Grundlagen der Gebäudehülle. Ja. Was versteht man unter dem Begriff der Gebäudehülle? In Zusammenhang mit Luftdichtheit und den ganzen drumherum. Warum ist das so wichtig und was ist da ein Job dabei?
Das ist eher der Job für Ingenieurbüro. Mhm. Aber dadurch, dass man als Raufenklärer generell über die Effizienz vom Gebäude und über energetische Sachen lernt, lernt man, was wichtig ist bei der Gebäudehülle. Dadurch, dass man Differenzdruckmessungen machen, dass die Öfen genug Luft kriegen, schauen wir einfach drauf, dass der Ofen im Prinzip von außen genug Luft nachkriegt. Und wenn man es nicht nachkriegt, schauen wir, dass das sichergestellt ist, damit die Leute sich kein CO aus dem Ofen ziehen, damit die Verbrennung sicher stattfinden kann und so weiter und so weiter. Und dann schaut man natürlich, wie sehr sind die Fenster verglost, wie sind die Dichtungen benannt, ist ein Frühwärmeschutz drauf, ist nur verputzt und so weiter und so weiter.
Aber das Thema hat ja mit Energieeffizienz, mit Energiesparen zu tun. Warum?
Naja, durch das, dass man Luftaustausch hat in der Gebäudehülle und je nachdem, wie oft sie die Luft austauscht, muss man die gleiche Luft wieder erwärmen. Mhm. Und das geht dann natürlich aufs Götterschen.
Ich glaube ja, ich habe das, muss ich ehrlich gestehen, das erste Mal gehört, es gibt ja eine Ausbildung oder Zertifizierung zum Blow-Door-Messer oder wie immer man das nennt, korrigiert es mich, mit N50-Werte und Ding. Magst du was dazu sagen, was das ist, wie das ausschaut, so eine Messung? Weil ich muss sagen, ich habe es total spannend gefunden, wie ich mich dann reingelesen habe. Und was das Ziel des Ganzen ist für einen Hausbetreiber?
Ja, im Prinzip ist es eine Personenzertifizierung. Die hat oft, ist eine gesonderte Ausbildung vom Raufangkehrer. Und wir machen das über Ingenieurbüro auch, aber es greift im Prinzip von der Ort her alles ineinander. Also dadurch, dass man das Raufenkehrer die Differenzdrücke weiß und kennt und auch die Energieeffizienz in Verbindung mit der Heizung, misst man in 50 Watt, der sorgt im Prinzip aus, wie oft das in der Stunde sich die Luft wechselt im Haus. Und dadurch kann man dann sagen, so oft muss ich das erwärmen, so viel Energie brauche ich, da kann ich einsparen. Und auch mit Thermografie in Verbindung, dort entweicht Luft, wo sie nicht entweichen soll, oder kommt Luft einer, die sie nicht einkommen soll, und so auf Bauschäden hinweisen oder Geruchsbelästigungen und so weiter.
Das klingt ja sehr aufwendig. Kann man sagen, für ein Einfamilienhaus, was so eine Messung in etwa kostet?
Ja, so bei die 1000 Euro.
Okay, und dafür habe ich dann die Sicherheit, sage ich einmal, was CO2 etc. betrifft, wenn ich das richtig verstehe und auch wie ich Energie sparen kann, ist das richtig?
Genau, und auch wo Schäden sind, beziehungsweise Schäden entstehen könnten, was nicht entstehen sollen.
Harry, eine Frage an dich, was sind so, wenn du halt auf die Baustellen kommst, so die häufigsten Probleme, die, sage ich jetzt einmal, im Bestandsbau, aber auch im Neubau, auf die ihr trefft, wo du sagst, da war es jetzt wichtig, dass wir dort waren?
Die gröbsten Mängel sind einfach sicher für die Haustechniker und Elektriker, dass teilweise den Respekt nicht haben. Der Zimmerermeister und der Baumeister machen eine luftdichte Hülle mit Dampfbremsen, mit baulich. Beim Ziegelbau ist der Verputz und so. Und die Elektriker oder Installateure gehen teilweise mit Leitungssysteme durch und schotten sie nicht ab. Es gibt halt für alle Systeme, fertige Abschottungssysteme, wo ich sage, ich bin luftdicht oder ich erfülle den Brandschutz und das passt und trotzdem wird es oft nicht verwendet. Und das ist teilweise im Nachhinein durch Unwissenheit, durch Stress, durch andere Situationen, dass ich einfach eine Bauteildurchdringung mache und das nicht wieder sauber verschließe. Und vor allem mit den Dampfbremsen ist so eine Art Membran. Ich habe von Wind her wie beim Segeln eine Luft- und eine Lehseite, wo ich einen Überdruck und einen Unterdruck habe und das arbeitet. Und wenn ich da nur einen Pickel drüber gebe oder so, dann reißt mir das wieder auf. Und es ist ein programmierter Bauschaden oder hygienisch oder von Schimmel her. Und das lässt sich halt ganz leicht vermeiden. Und die zweite Gruppe ist teilweise ganz schwierig oder noch viel schwerer zu erreichen. Das sind Familien, die was die Jungen helfen, ein Haus zu bauen. Und da ist halt der Papa und Schwiegerpapa und Onkel und Opa und so. Und das sind einfach Autoritäten und Vertrauenspersonen. Die wollen auch nichts Schlechtes. Aber die haben teilweise vor 30, 40 Jahren was gelernt, sind halt in einem anderen Beruf. Und die wissen halt nicht, wie ein modernes Haus bauphysikalisch und hygienisch und lüftungstechnisch funktioniert. Da will keiner die jungen Leute schon machen. Und sie machen es trotzdem, weil sie beratungsresistent sind. Weil da kannst du als Messtechniker oder Handwerker, wo es Installateur oder Elektriker ist, hinkommen. Und da passiert ganz selten, dass das passt.
Was sind da, sage ich einmal, die häufigsten drei Basic-Fehler, die bei so Sachen passieren?
Ja, also dass ich im Nachhinein durch eine Dampfbremsen oder durch die luftdichte Hülle durchgehe. Teilweise wird es mit einem Stanley-Messer aufgeschnitten, Kabel durchgeführt, Leitungen durchgeführt und nicht richtig abgeschottet. Und man muss sich halt vorstellen, von der Physik her, ich kriege im Winter in unsere Breiten im Schnitt zumindest 0-gradige Luft hin, die erwärme ich auf 20 Grad oder über 20 Grad, je nach Behaglichkeit, Empfindlichkeit und Oberflächentemperaturen. Und das dehnt sich aus wie ein Heißluftballon. Und wenn heute dort Baufehler passieren oder Durchdringungsfehler passieren, dann presse ich dort die warme Luft aus und am Weg nach außen kondensiert es mir. Und das ist zwangsläufig zumindest eine Schimmelgeschichte, aber ist Holz morscht oder es sind Bauschäden. Und wir haben in den Neubauten wesentlich mehr Schimmel wie im Altbau. Weil im Altbau habe ich Wärmebrocken, da habe ich in der Ecke damit geklebt, im Bad oder Küche oder Schlafzimmer, da ist irgendwo ein schwarzer Fleck und den habe ich vielleicht einmal mit einem Spray behandelt oder drüber geweißelt. Aber im Neubau sehe ich nicht, weil ich habe hinter der Gipsplatten, hinter der OSB-Platten im Schichtwandaufbau. Und da fühle ich mich sicher und gut.
Und das könnt ihr ja feststellen.
Du hast im Messtechnisch alles feststellen. Du kannst Du kannst mit Demografie, mit Raucherzeuger, mit Edelgase, wir haben da Sachen gehabt in Geschosswohnbau über 15, 16 Stück in Graz oder Wien, dass du einfach sagst, es fühlt sich wer belästigt, sehr oft über Gerüche, interessanterweise, über Parfüm oder Rauch, wenn die Nachbarwohnungen rauchen oder ein paar Stück tiefer, dann kannst du das alles feststellen. Und sein tut so, durch die Dichtheit, gerade im Geschossbau, die Gebäudehülle ist sehr dicht und die Wohnungstrenndecken und Wände müssen zwar dicht sein über den Brandschutz, sind sie oft nicht. Und wenn die Betreiber aufs Klo gehen oder ins Bad gehen, da ist meistens, wenn die Leiter drehen, dann erzeuge ich dort den Unterdruck und durch das, dass es von außen immer nachströmt, strömt es für die Nachbarwohnungen nach. Und dann habe ich die meisten Fälle, wo es die Leute auffallen, sind Geruchsbelästigung.
Also das ist auch so ein Thema, wo wir vorher geredet haben, wo du gesagt hast, generell auch das Thema Belüftung ist ein Riesenthema auch für das Gewerk. Florian, ich komme zu dir, zu so einem Thema, wo ich mir noch vor einigen Jahren gedacht habe, boah, jetzt wird es schwer für die Raffunkierer. Und zwar das Thema Wärmepumpe, Wärmeerzeuger generell. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ihr das zu einem Thema gemacht habt, nämlich auch, was die ganze Wartungsservisierung, du hast es eingangs schon gesprochen, was das bedeutet, wenn so eine Außeneinheit nicht gewartet wird. Florian, warum sind Wärmepumpen oder gerade Wärmepumpen so sensibel gegenüber von diesen Luftwechselraten und was macht das mit den Wärmeverlusten? Warum ist das bei der Wärmepumpe so?
Nee, in erster Linie geht es einmal darum, das ist nicht der Feind vom Raufenkörper. So muss man das einmal betrachten, weil man darf sich neue Sachen einfach nicht verschließen, sondern man muss sie einfach an die gegebenen Situationen anpassen.
Schön, dass ich das für einen jungen Menschen her.
Ja, sonst gibt es die Firma irgendwann nicht mehr, wenn man sie von neue Sachen verschließt. Und was halt schon ist, dass die Arbeitszeit aussagend ist bei der Wärmepumpe. Und wenn man die als servicefrei, wartungsfrei verkauft kriegt, es lagern sich einfach Sachen auf die Lamellen ab, Staub, Dreck und so weiter. Und der Raufenkehrer will gar nicht in den Kältekreislauf eingreifen, das ist auch wichtig zu sagen.
Sondern gibt es ja Kältetechnik.
Genau. Die sind oft wirklich für Gasaustritt, Kältemittelaustritt und so weiter zuständig, sondern eher für Sichtkontrollen und dann gegebenenfalls Reinigungen von Lamellen, Gebläse, Hülle und so weiter.
Die Wärmepumpe ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Lösung, dass man CO2 und fossile einspart. Vor allem, weil die ganzen internationalen Verträge sind unterschrieben für Energieeffizienz und Endenergie. Und wenn ich eine Wärmepumpe habe mit einem Wirkungsgrad, habe ich schon, bevor das einschaltet, Einsparungen gegenüber die traditionellen Systeme. Und ich glaube, wenn wir haben ein Vorbild geredet haben mit den Kindern und Enkelkindern, wenn man über unsere berufliche Tätigkeit ausdenkt und auf die nächsten Generationen, ist unabwendbar, dass wir aus dem Fossilen aussteigen. Und da ist ein Teil, es wird einen Energiemix geben, es wird verschiedene Sachen geben, es ist nicht möglich und es wird auch sehr oft unterschätzt, was der Florian vorher gesagt hat, dass man in Altbau, teilweise mit Heizkörper und Vorlauftemperaturen, die was wirklich jenseits von Gut und Böse sind, schlecht effiziente Wärmepumpen einbaut, was negativ ist, und damit was die meisten Heizungsbauer und Installateure nicht einschätzen können, ist der in 50 wert und wie man gesagt haben, die Blauertalmessung. Der Installateur unterschätzt das teilweise das Thema der Luftdichtheit. Wenn ich heute die Häuser anschaue, wie es gemacht werden, wenn es über Firmen gemacht werden mit hoher Qualität, dann hast du im Schnitt im Jahr Leckageverluste, die was irgendwo zwischen 600 und 700 Kilowattstunden im Quadratmeter, 600 oder 700 Kilowattstunden im Jahr an Energie verbrauchen. Das sind, wenn man es traditionell sieht, 70 Liter Öl. Und dann geht es aber auf, was noch alle erlaubt ist, wenn ich einen 50-Wert für 3 habe, da bin ich gesetzlich noch immer im Positiven, brauche ich schon reine Leckageverluste um die 3000 Kilowattstunden im Jahr. Und wir haben genug Bestandsgebäude, da geht es nicht nur um Vorlauftemperaturen, da bin ich auf 10.000 Kilowattstunden oder was, wo sie rein die Luft, was sie auswechselt, zusätzlich mehrere erwärmen muss. Und dann funktionieren oft die Wärmepumpen nicht, weil eine Ölheizung hat halt 21 kW gehabt oder Holzkessel und Reserven, da hat die Sekunde nicht gemerkt, dass ich da 30% oder 40% mehr brauche. Aber jetzt bei einer Anlage, die was eigentlich ausgelegt wird auf die Grenze und was für mich gerade für die Zukunft die wichtigste und die beste Anlage ist, weil es halt auch kühlen und heizen kann, aber es ist nicht für jeden Einsatzbereich. Und wenn der Installateur hingeht und das anbietet und macht gerade im Bestandsgebiet beide und kennt die Parameter nicht, wie viele Luftwechselraten habe ich und wie schaut es aus und teilweise gehen sie nur auf die Vorlauftemperaturen oder nicht einmal das. Und dann wird's schwierig, dass Anlagen im Nachhinein funktionieren.
Und ich meine, man gibt ja ungern zu, wenn man was nicht weiß oder Beratung braucht. Wäre aber dann schon der richtige Weg, wenn man sich beim Schornsteinfeger meldet, oder? Dass man das gemeinsam löst, oder? Wie siehst du das?
Das glaube ich auch, weil wir haben mit der Messtechnik die Möglichkeit, dass wir das Fundament für den Installateur oder für den Heizungsbauer schaffen. Ich kann ihm, ob er halt eine Lüftung baut oder ob er eine Heizung baut, ich kann ihm sagen, wie schaut dein Fuchswert aus, wie wechselt sich die Luft.
Es gibt ja auch Zertifizierungsstandards draußen von der EU. Ja. Warum sind die so wichtig? Kennt ja jeder. Wir schauen es aus.
Kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber es ist einfach ganz wichtig, weil es schimpft zwar jeder über Normung und ich bin selber in Wien in der Normung schon seit 12 Jahren tätig, was in Deutschland die DIN ist, die Ausschüsse, und wo man halt die 10 Internet, die weltweiten Normen anschaut oder die europäischen Normen anschaut, ist halt wichtig, gerade für die Industrie, aber auch für die Heizungsbauer, dass sie ein Produkt kriegt, das so standardisiert ist. Da passt jetzt Gewinn zusammen, da passt, da weiß ich, ich habe den Wirkungsgrad oder ich habe die Möglichkeiten. Und wenn hinter jeder macht, was er will, passen die Komponenten nicht zusammen und wäre schwierig.
Gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen, Podcast wird ja ausgestrahlt, deutschsprachigen Raum, zwischen Österreich, Deutschland, der Schweiz? Ja. Dass da inhaltliche Standards gemacht werden? Oder?
Wir haben europaweit die ESCHFE, die Europäische Schornsteinfegervereinigung, die was natürlich, so wie es in Österreich Föderalsitzungen gibt, bundesweit, sind wir europaweit zusammen mit dem Gastland Amerika. Da war erst vor ein paar Wochen in Chicago die Tagung, wo man mal schaut, über den Tellerrand hinaus, wie machen sie das drüben. Und da gibt es schon sehr viele Abgleiche, weil wir kriegen die meisten Richtlinien und Vorgaben kriegen wir von Brüssel. Wir setzen sie nur um und schicken sie wieder zurück, ob es passt. Und das unterschätzen die Leute, was aber auch gut ist, weil Österreich allein könnte von der Wirtschaft und für die Industrie und Exportland allein nie gut überleben, weil man braucht sie nur jetzt einen amerikanischen Präsidenten anschauen und man stellt sich vor, Österreich und jedes europäische Land verhandelt über Zölle oder über Standards, das wäre extrem schwierig.
Aber das funktioniert bei uns noch, diese Kooperation, dass man da, so wie jetzt in Chicago drüben, das Gemeinsame sucht und dass halt gewisse Richtlinien, ich sage immer, die Heizgeräte sind ja, egal wo sie sind, überall dieselben. Ja, und die Probleme dürften dann auch überall dieselben sein oder Herausforderungen, dass man da Hand in Hand zusammentut.
Das tun wir und auch im relativ Kleinen. Wir haben schon von unseren Vorgängern und wir haben das sehr gern weitergeführt, seit 15, 20 Jahren in der Steiermark 3 in einem Boot. Das heißt, die Heizungsbauer, die Hafner und die Rauffangkehrer treffen sie für Sitzungen und gleichen sie ab. Und wir haben heuer im November eine Sitzung in der Steiermark, wo österreichweit die Hofner Heizungsbauer und die Rauffangkehrer zusammenkommen und sie austauschen und da über die Schnittstellen und was passt und so. Und durch das, dass wir jetzt vom Heizungsbauer und vom Schornsteinfeger die Bundesinnungsmeister haben, ist das ausgeholt worden auf Österreich. Mhm. Früher war es nur Steiermark. Wir haben da immer sehr gute Zusammenarbeit gehabt und auch, was von der Funktionärstätigkeit und von der Wirtschaftskammer sehr gut ist. Unser gemeinsamer Geschäftsführer, der ist verantwortlich für die Heizungsbauer, für die Hofner, für die Elektriker und für die Rauchverkehrer.
Florian, ich komme auf dich auch nochmal zu, weil du stehst ja eigentlich für die Jugend dahinter. Gibt es was, wo du sagst, in diesem Bereich holt man die Jugend am besten ab? Du bist ein junger Mensch. Wo findet das statt? Findet das im Elternhaus statt, in der Schule, über Social Media?
Ja, da gibt es viele Bereiche, wie man junge Leute abholen kann, beziehungsweise dazu begeistern kann. Ich meine, viel ist wirklich einfach mit den Leuten reden, mhm, und so Jungs aus draußen arbeiten, dass einmal die Leute oder die Eltern auch reden. Es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda, gehst du mal mit am Tag arbeiten und so weiter. Und dass allgemein auf den Beruf aufmerksam gemacht werden. Wir haben jetzt zum Beispiel für die steirischen Rauchverkehrer eine neue Kampagne draht, wo eigentlich nur junge Leute dabei waren. Mhm. Also wirklich Leute, die was für den Beruf brennen, Leute, die was gute LABs bestanden haben, was zukünftige Juniorchefs sind und so weiter und so weiter.
Und wenn du jetzt von dir aus dem Bauch raus sagen kannst, eigentlich taugt mir das voll, was ich tue. Was ist das speziell, wenn ich so ein bisschen in den Kern des Kerns gehe?
Naja, wie es vorher schon gesagt hat, ich habe vorher IT-Techniker gelernt. Mhm. Dann ist Corona gekommen. Dann habe ich eigentlich nichts mehr machen können. Und dann bin ich einfach Gaudi halber, obwohl es der Papa nicht wollte, dass ich daheim lerne, mitgegangen.
Gaudi halber, gut. Ja. Macht am meisten Spaß.
Ja, bevor wir daheim sitzen, ja, nichts, ja, dort, klar, bin ich halt mitgegangen. Und man hat halt wirklich jeden Tag, also beim ersten Haus um 6 in der Früh hast du ein Erfolgserlebnis, weißt du einfach siehst, wie viel Tricks das da überholst, wie viele Sachen das passieren. Du hast direkt einen Fortschritt, direkt Erfolgserlebnis und vor allem die Dankbarkeit für die Kundschaft. Mhm. Also du wirst das Glück beim Einkaufen, ja, Außenkaufen, überall wirst du angeredet, das Glück bringst, dass du bist einfach in der Gesellschaft gut angesehen, und das motiviert dich halt als jungen Menschen. Also,
kann man auch Geld verdienen?
Ohne Ende.
Ohne Ende. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das braucht man nicht. Jeder will irgendwie ein gutes Leben anstreben und da gehört halt Geld dazu. Und ich glaube, diese Message sollte viel mehr aussehen. Immer, es kann auch jeder aus seinem Leben was machen, und ChatGPT wird wahrscheinlich einen Kaminkehrer nicht ersetzen, oder?
So ist.
Ja, das, ich fühle mich da ein bisschen zurückversetzt in die Solarthermie, wo man Ende der 90er Jahre gesagt hat, ja, Solar funktioniert kostenlos. Dann ist man draufgekommen, dass man da einen Service braucht, weil eben Anlagen in Dampfübergängen, weil höhere Drücke sind, weil Glykole drinnen sind und, wo das dann gewartet werden hat müssen, wenn man fair zum Kunden ist. Ja. Ähnlich kommt es mir bei den Wärmepumpen vor, wo man auch sagt, ja, das funktioniert jetzt, du hast keinen Kamin mehr und dies und jenes, sehr oft in Argumentationen. Warum ist es so wichtig, die Wärmepumpen zu warten? Was gibt es an Energieeinsparung?
Ja, das Hauptargument ist sicher, dass die Wärmepumpen gegenüber traditionellen Anlagen am empfindlichsten ist für die Haltbarkeit und für die Langlebigkeit. Mhm. Und wenn ich halt als Betreiber investiere und ich will wirklich, dass man sagt, über 20, 25 Jahre Anlage haben, die was läuft und die was energieeffizient ist, dann ist eine jährliche Wartung bzw. Reinigung und da mal drüber schauen unumgänglich. Wie du richtig sagst, bei den Solaranlagen, als Energieberater predige ich schon seit 20 Jahren, ist schon mehr oder weniger Standard, dass man bei den Solaranlagen einen Wärmemengenzähler dazu tut, weil der Fühler sagt gleich mal warmer. Mhm. Aber dass ich die Wärme runterbringe und das System bringe. Wir haben Anlagen gehabt, die sind stagniert und die haben nichts gebracht. Zwar warm angezeigt, aber keine Menge drüber Ding. Und wenn ich halt ein bisschen Energiebuchhaltung mache, sei es mit Stromzähler bei den Wärmepumpen, sei es bei einer Lüftungsanlage, sei es bei einer thermischen Anlage oder Photovoltaik, dann sehe ich einfach, wann was aus dem Ruder läuft. Und das ist total wichtig. Und bei den Wärmepumpen und bei den Solaranlagen oder Lüftungsanlagen ist das sehr oft ein schleichender Prozess. Mhm. Nicht von heute auf morgen, dass alles nicht mehr funktioniert. Jetzt wird es zwar wieder teurer, aber das merkst du nicht so.
Gibt es auch, sage ich jetzt einmal, irgendwo eine Empfehlung, wo man sagt, es hat auch einen Einfluss, wo ich das Gerät hinstelle, wo es platziert ist vom Haus, die Wärmepumpe, gibt es da was, wo ich achten sollte drauf?
Ja, wir haben natürlich, ich bin sowieso verständiger und man redet bei der Wärmepumpe gerade die Poolwärmepumpen haben extreme Emotionen Richtung Nachbarn teilweise, dass man einfach einen sichtbaren Lärm auch hat. Mhm. Weil teilweise ist es ein Neidfaktor, teilweise sind andere Sachen. Man kann es durchaus so platzieren, dass in der Nachbarschaft nicht gesehen wird, mhm, und das auch schalltechnisch vor allem passt. Wir haben auch ein Thema mit der Zukunft und mit dem Umweltschutz, dass einfach sukzessive alle Kältemittel verboten werden und das wahrscheinlich nach heutigen Standard proban überbleiben wird. Mhm. Und wenn ich als Kunde investiere oder als Heizungsbauer verkaufe, dann will ich halt schon was machen, was zukunftsträchtig ist. Weil es sind natürlich Kältemittel, die was jetzt in 25 Jahren erlaubt sind, später nicht mehr. Und das ist auch kein Problem, wenn die Anlage 20 Jahre funktioniert. Aber sollte ein Kältemittel austritt haben, dass man was außer diffundiert, dann darf es der Heizungsbauer oder der Werkskunde das immer nachfüllen. Mhm. Und dann habe ich einen Totalschaden. Weil die Komponenten von Verdampfer, Verdichter, Entlaster sind nur auf das eine Kältemittel zugelassen. Mhm. Und da, glaube ich, da können wir alle miteinander, wir als Energieberater, Schornsteinfeger, aber auch die Heizungsbauer schauen, dass wir Anlagen kriegen, die was zukunftsweisend sind, die was auch noch gefüllt werden können. Und dann habe ich natürlich das Thema, dass ich wahrscheinlich von Haus nur eine Monoblock-Anlage habe, weil ich kann die Anlage von Propan zumindest in Kellerräume oder Unterirdisch stellen vom Brandschutz her. Das ist derzeit noch zumindest eine Diskussion.
Was wird denn in Zukunft passieren bei bestehenden Anlagen, die nicht dieses Propan drin haben und die mit Kältemittel fahren, die inzwischen nicht mehr erlaubt sind? Muss sich da der Endverbraucher einstellen, dass ich die irgendwann einmal austauschen muss, oder gibt es da einen Stand?
Nee, es gibt einen Stand, es gibt einen gesetzlichen Stand, solange dass die Anlage läuft und die Anlage dicht ist, ist erlaubt. Mhm. Aber die Techniker von Heizungsbau und Werkskundendienst dürfen es nicht mehr nachfüllen, das verbotene Kältemittel. Dann ist er total schon.
Da muss getauscht werden,
ja.
Okay, gut, das ist eine klare Aussage, dass man sich auch da vorstellen kann, was man dann in Zukunft erwartet. Florian, wenn du rausgehst in die Heizräume, in die Technikräume, was siehst du derzeit in unserer Region, wir sind im urbanen Bereich, für Wärmeerzeuger am häufigsten? Was kommt dir am meisten hinter? Und siehst du auch eine Entwicklung, wo die Sachen hingeht, seitens Biomasse, Wärmepumpe oder sonst wo? Wie schaut das draußen auf der Kundenseite aus?
Ja, dadurch, dass in Steinach zum Beispiel sehr viel Erdgas war und auch die Erdgasleitungen durchs Enster gingen, und mit den Gaspreise hat sich das relativ aufgeklärt, also das hat stark umgeschlagen, dass die Leute dadurch, dass fast überall, wir haben ein sehr großes Fernwärmegebiet, die Fernwärmeleitungen durchgängen sind, viele Leute, die früher Gaswärme gehabt haben oder Ölheizungen, sind einfach auf Fernwärme umgestiegen, gezwungenermaßen. Ja, also wie gesagt, es wandelt sich gerade sehr stark. Wie gesagt, das ist so viel Arbeit wie noch nie. Man muss halt nur den Wandel anpassen, wenn man stehen bleibt, wird man irgendwann ein Problem kriegen als Firma. Mhm. Es ist einfach so. Es ist so, dass weniger Zentralheizungen einfach vorhanden sind. Wann dann sieht man jetzt viel, dass die alten Gusskessel, Dreizugkessel und so weiter, die damals noch mit Koks, Kohle oder jetzt mit Holz geheizt worden sind, so gut wie verschwinden. Das heißt, die meisten Leute bauen Pellets oder Holzvergaser oder Kombikessel, also Pellets und Holzvergaser an.
Wird viel gebaut da in der Region, glaube ich.
Ja.
Muss ich gleich fragen, wie macht ihr das, wenn jetzt der Kunde ist und er sagt, ich will meine Ölheizung raus, Pelletskessel rein, da sind ja die, kommen wir wieder auf den Kamin, die Querschnitte meistens etwas kleiner dann. Macht sie auch die Kaminberatung damit, was die für einen Durchmesser brauchen, oder habt ihr da wen, wo ihr zusammenarbeitet?
Ja, das kann man selber machen. Also da gibt es auch ein Querschnittsberechnungsprogramm. Mhm. Und das sagt oft aus, ob es ausgeht oder nicht. Und dann muss der Sanierer halt kommen und das jeweilige Rohr einziehen. Wir haben bei Ölheizungen früher oft Raufen gehabt, was jetzt für die Pelletsheizungen nicht mehr geeignet sind. Mhm. Wegen der Kondensation, wegen der Säure in die Pellets.
Das sind dann Abgasleitungen, ne?
Und so weiter, genau. Und man muss einfach schauen, dass sie richtig dimensioniert sind und auch richtig ausgeführt sind. Mhm. Also säurebeständig, kondensatbeständig, brandbeständig vor allem, dass die Temperaturen aushalten und halt auch, dass sie betriebsdicht sind.
Mhm. Wir hören immer wieder in die Nachrichten, dass da CO2-Vergiftungen gegeben hat oder wie immer. Hat es auch in irgendeinem Bereich schon was gegeben, wo man sagt, okay, da wird es ein Leben retten können?
Ja, ich meine, mit alten Heizungen vor allem haben wir die Probleme für Glanzrosung und Glanzrost führt zum Kaminbrand. Das heißt, direkt Leben retten kann man nicht sagen, aber man sorgt dafür vor, dass es gar nicht so weit kommt. Mhm.
Aber ich sage so Fälle, wo du sagst, boah, das war jetzt in letzter Minute, Harry, habt ihr gesagt?
Ja, haben wir sicher gehabt, ob es Brandschutzeignis oder Rauchaustrittsgeschichten, CO-Geschichten. Es ist aber die meisten Fälle so, gesetzlich ist gleichgestellt wie das Autopickerl. Mhm. Und wenn der Mechaniker gut arbeitet und der Rauchverkehr gut arbeitet, dann entstehen die Geschichten gar nicht, weil du im Vorfeld schon das unterbindest. Und man muss schon sagen, die Kaminsanierungen sind ganz extrem wichtig für die Querschnittsanpassung, aber vor allem für die feuchte Unempfindlichkeit. Wir haben halt die modernen Pelletsanlagen, die haben alle Abgastemperaturen um die 100 Grad und knapp drüber, teilweise ja Brennwertanlagen, die was man sich vor ein paar Jahren vorstellen kann, dass Holzfeuerungen 30 Grad Abgastemperatur haben. Und da brauche ich feuchte Unempfindlichkeit, da brauche ich Systeme, die was einfach mit Wasser umgehen können und nicht nur mit der Temperatur. Und was wir sehr oft haben, wir haben der steirische Gesetzgeber war so, dass andere Bundesländer nachgezogen hat und dass der Rauchverkehrer verantwortlich ist für die 10-jährige Betriebsstichprüfung von Anlagen. Früher war es der Konsument, das war immer verpflichtend, aber dann hat es einfach Versicherungsfälle gegeben, wo die Leute haben sich nicht geschert, haben den Auftrag nicht gegeben, so wie beim Autopickerl, weil der Rauchfang funktioniert eh. Und dann hat es Schadenseignisse gegeben und der Betreiber hat kein Geld gekriegt von der Versicherung. Und jetzt ist seit 2018 so, dass wir verantwortlich sind, dass die Betriebsdichtheit alle 10 Jahre gewährleistet ist. Und das merken wir viel häufiger wie wirkliche Todesfälle, dass Rauchfänge einfach durch die Dehnung, das ist wie eine Ziehharmonika, Rauchfang ist Innenleben, wächst gleich mal 3-4 Zentimeter und zieht sich wieder zusammen mit Harzen und Nicht-Harzen. Und wird natürlich aus Verschleißteil teilweise undicht. Mhm. Und wenn du dann mit den Leuten redest, in Verbindung mit der Gebäudedichtheit, dann sagst du, wie ist der gegangen damit? Hast im Winter Kopfweh gehabt, hast Müdigkeit gehabt oder so. Das ist wesentlich häufiger, weil da hat man einfach einen Austritt von Kohlenmonoxid, das verdünnt sich durch die ganze Raumluft und jetzt ist nicht so toxisch oder so tödlich, dass du gleich umfällst. Aber es ist ja nicht gesund, wenn ich permanent ein Nervengift einatme, in geringer Konzentration.
Ich sage ja so, wenn wir jetzt beim Schluss schon sind, gibt es was auch, sage ich, Harry, da frage ich dich, weil du einfach auch schon sehr lang unterwegs warst, was du ganz in kurzen Satz sagst, das ist der Punkt, den würde ich mir am meisten wünschen, was das SAK-Handwerk betrifft, ja.
Wir wünschen, dass die Partnerschaft so weitergeht. Wir sind wie Zaunräder miteinander, gerade was Elektriker, Installateur und Rauchfangkehrer anbelangt. Das wäre einfach schön, wenn es so weitergeht. Naja, wir setzen uns sehr viel zusammen und wir machen gemeinsame Funktionärsgeschichten und Sitzungen und das passt alles, wo man wirklich wahrscheinlich das sage ich jetzt einmal, steirischer Ausbildungswert, weiter gehen konnten, dass wir gemeinsame Gesellenschulungen machen oder so jetzt ein Wandertag sehen oder ein Eisstockschießen oder sonst irgendwas, dass die Leute, die was auf der Baustelle draus sind, im gegenseitigen Respekt haben. Mhm. Wir arbeiten miteinander und so besser, dass die Kommunikation läuft, so besser läuft es für den Kunden, so besser läuft es für uns und gut kannst du miteinander, wenn du dich kennst. Aber was für mich total wichtig ist, gerade bei der Luftdichtheit und beim Brandschutz, sind die Logaristen, dass man es nicht vergisst, weil die müssen das einmal ausschicken und Kommission machen, dass verrechnet wird. Und auch die Büroleute. Wir dürfen die Büroleute nicht vergessen, dass wir die auch einladen und dass wir da gemeinsam was entwickeln, weil das sind die Schnittstellen zwischen Chef- und Innendienst, Außendienst.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, was du gesagt hast, was wir in den Podcast inzwischen mitnehmen. Ich darf an dich, Florian, noch eine Frage stellen. Wenn du heute einen Häuselbetreuer, sage ich einmal so, zwei, drei ganz wichtige Tipps geben könntest, ja.
Die Sache ist, es gibt viele Sachen, was wichtig sind einfach, aber das Wichtigste ist einmal einfach, egal was er hat im Haus, wie was, dass richtig gemacht ist, dass überprüft ist, dass gewartet wird. Das ist einmal essentiell und dass er sich einfach auf alle möglichen, dass er sich einen Plan aufstellt. Es muss ja nicht alles gleich gemacht werden, oder auch wenn er ein älteres Häusl hat, dass er schaut, dass er das saniert, das macht, das macht, das macht und dann auch begleitend schaut, dass richtig gemacht worden ist und vor allem, dass er abgesichert ist. Also nicht abhängig von einer einzigen Sache.
Okay, danke. Also ich muss sagen, es war für mich extrem spannend, einmal Enkerseiten zu sehen. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr zu mir gekommen seid. Man sieht eigentlich, der Harry hat es auch gesagt, sie sind bei uns wirklich sehr bekannt in Österreich, weil sie einfach sehr viel bewegen, über den Tellerrand da schauen und sehr verbindet mit dem Handwerk, mit dem SAK-Handwerk, dass es möglich ist, neue Schritte einzuleiten und vor allem mit dem Berger Toni, der bei uns in der Innung, in der Steiermark unten ist, das Ganze verbindet, dass beide nebeneinander nicht nur leben, sondern eigentlich noch einiges mehr bewegen können. Also in diesem Sinn, danke für euren Besuch, alles Gute. Florian, motiviert weiter die jungen Leute, dass sie ins Handwerk kommen und wir bleiben in einem netten Kontakt. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.